From the Conference Center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Unsere lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir heißen Sie willkommen zur Sonntagvormittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere herzlichen Grüße all denen, die diese Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Arise, O God, and Shine eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Herr, unser Erlöser. Danach spricht Elder Chihong Sam Wong von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied Mit dem Herrn an meiner Seite.
Thank you. Our heavenly Father,
Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir uns bei dieser Konferenz versammeln dürfen. Insbesondere beten wir für die drei neuen Apostel, die du berufen hast und die wir gestern bestätigt haben. Wir bitten dich auch, dass du uns segnest, dass unser Herz erweicht werden möge, dass wir einander weiterhin aufbauen mögen, Fortschritt machen und unser Leben auf dieser Welt nach deinem Willen gestalten, damit wir ewige Freude mit dir haben können. Darum bitten wir demütig im Namen deines Sohnes, unseres Erretters Jesus Christus. Amen.
Wir haben nun die Ehre, von unserem geschätzten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Ihm folgen die drei neuen Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel, Elder Ronald A. Rasband, Elder Gary Stevenson und Elder Dale G. Renlund, die gestern Nachmittag bestätigt wurden. Wir haben sie gebeten, uns heute Zeugnis zu geben. Präsident Monson.
Brüder und Schwestern, ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein. Wie Sie wissen, sind seit vergangenem April drei unserer lieben Apostel von uns gegangen. Präsident Boyd K. Packer, Elder L. Tom Perry und Elder Richard G. Scott. Sie sind in ihre himmlische Heimat zurückgekehrt. Wir vermissen sie. Wir sind dankbar für ihr Vorbild an christlicher Liebe und für die inspirierten Lehren, die sie uns hinterlassen haben. Wir begrüßen ganz besonders unsere neuen Apostel, Elder Ronald A. Rasband, Elder Gary E. Stevenson und Elder Dale G. Renland. Diese Männer haben sich dem Werk des Herrn voll und ganz verschrieben. Sie sind bestens dafür geeignet, das wichtige Amt zu bekleiden, in das sie berufen worden sind. Als ich vor kurzem in den Heiligen Schriften gelesen und über sie nachgedacht habe, haben sich mir zwei Schriftstellen ganz besonders eingeprägt. Wir kennen beide sehr gut. Die erste stammt aus der Bergpredigt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die zweite Schriftstelle kam mir in den Sinn, als ich über die Bedeutung der ersten nachdachte. Sie stammt aus dem Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. In der zweiten Schriftstelle wird sehr gut erklärt, wie wir die Worte aus der ersten umsetzen können. Wir sind den Gläubigen ein Vorbild, wenn wir das Evangelium Jesu Christi leben und sich dies in unseren Worten, unserem Lebenswandel, in Liebe, Glauben und Lauterkeit zeigt. Wenn wir uns so verhalten, können andere unser Licht leuchten sehen. Jeder, der auf die Erde gekommen ist, hat das Licht Christi erhalten. Wenn wir dem Beispiel des Heilands nacheifern und so leben und lehren, wie er gelebt und gelehrt hat, dann entflammt dieses Licht in uns und kann anderen den Weg weisen. Der Apostel Paulus nennt 5 Eigenschaften eines Gläubigen, die es uns möglich machen, unser Licht leuchten zu lassen. Schauen wir uns doch jede davon einmal an. Die erste Eigenschaft lautet, dass man ein Vorbild in seinen Worten ist. Unsere Worte können erbauen und inspirieren oder verletzen und niedermachen. In der heutigen Welt gibt es vulgäre Ausdrücke in Hülle und Fülle. Sie umgeben uns nahezu überall. Es lässt sich kaum vermeiden, dass man hört, wie der Name der Gottheit beiläufig und gedankenlos gebraucht wird. Ordinäre Ausdrücke sind anscheinend ein fester Bestandteil von Fernsehen, Filmen, Büchern und Musik geworden. Man überhäuft einander mit Beleidigungen und verbalen Wutausbrüchen. Sprechen wir doch liebevoll und respektvoll miteinander. Gebrauchen wir eine saubere Ausdrucksweise und unterlassen wir verletzende, anstößige Begriffe und Bemerkungen. Eifern wir dem Beispiel des Heilands nach, der sich sein ganzes Leben lang stets tolerant und freundlich ausdrückte. Eine weitere Eigenschaft, die Paulus nennt, ist die Liebe, die auch als die reine Christusliebe bezeichnet wird. Gewiss gibt es in unserem Wirkungsbereich jemanden, der einsam oder krank ist oder den der Mut verlassen hat. Wir haben die Chance, uns so jemandes anzunehmen und ihn aufzurichten. Der Erlöser spendete den Hoffnungslosen Hoffnung und stärkte die Schwachen. Er heilte Kranke. Er bewirkte, dass Lahme gingen, Blinde sahen und Taube hörten. Er erweckte sogar Tote zum Leben. Während seines gesamten Wirkens kümmerte er sich voller Nächstenliebe um die Bedürftigen. Wenn wir seinem Beispiel nacheifern, sind wir anderen und auch uns selbst ein Segen. Wir sollen auch ein Vorbild in unserem Lebenswandel sein. Das bedeutet, dass wir uns darum bemühen, freundlich, dankbar, vergebungsbereit und wohlwollend zu sein. Diese Eigenschaften beleben uns mit einem Geist, der unsere Mitmenschen berühren wird. Im Laufe der Jahre durfte ich mit unzähligen Menschen Verbindung haben, die einen solchen Geist haben. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Zeit mit ihnen zu verbringen. Wir verspüren den Wunsch, bei ihnen zu sein und ihrem Beispiel nachzueifern. Sie strahlen das Licht Christi aus und tragen dazu bei, dass wir seine Liebe verspüren. Ich möchte Ihnen von einem Erlebnis berichten, das sich vor vielen Jahren zugetragen hat. Es zeigt auf, wie dieses Licht, das ein reines, liebevolles Wesen mit sich bringt, von anderen wahrgenommen wird. Damals kamen einige Führer der Kirche mit Beamten in Jerusalem zusammen und handelten einen Pachtvertrag für ein Grundstück aus, wo das Studienzentrum der Kirche gebaut werden sollte. Um die erforderliche Baugenehmigung zu erhalten, musste die Kirche darin einwilligen, dass die Mitglieder, die dort tätig sein sollten, jegliches Missionieren unterließen. Der Vertrag wurde unterzeichnet und einer der israelischen Beamten, der die Kirche und die Mitglieder gut kannte, meinte, er sei sich schon sicher, dass die Kirche wirklich keine Missionsarbeit betreiben werde. Aber, sagte er und bezog sich auf die künftigen Studenten, was wollen Sie denn gegen das Leuchten in Ihren Augen unternehmen? Möge dieses besondere Licht stets in uns leuchten und mögen andere es sehen und dafür dankbar sein. Ein Vorbild an Glauben zu sein bedeutet, dass wir dem Herrn und seinem Wort vertrauen. Es bedeutet, dass wir eine Überzeugung besitzen und nähren, die unseren Gedanken und Taten Richtschnur ist. Unser Glaube an den Herrn Jesus Christus und an unseren Vater im Himmel hat Einfluss auf alles, was wir tun. Inmitten der Verwirrung in unserer Zeit, der Gewissenskonflikte und des Trubels im täglichen Leben wird ein beständiger Glaube zum Anker. Denken Sie daran, dass Glaube und Zweifel nicht gleichzeitig in den Gedanken eines Menschen sein können, da eins das andere vertreibt. Ich bekräftige, was wir immer wieder hören. Damit wir Glauben erlangen und daran festhalten können, müssen wir uns eingehend mit den Heiligen Schriften befassen und über sie nachdenken. Es ist unerlässlich, durch das Gebet mit dem himmlischen Vater zu sprechen. All dies dürfen wir nicht vernachlässigen, denn der Widersacher und seine Scharen halten unermüdlich danach Ausschau, ob sich in unserer Rüstung ein Löchlein bildet oder unsere Treue dahinschwindet. Der Herr sagt, forscht eifrig, betet immer und seid gläubig, dann wird alles zu eurem Guten zusammenwirken. Und schließlich müssen wir Lauterkeit zeigen, also Reinheit in Körper, Gedanken und Geist. Wir wissen, dass unser Körper ein Tempel ist, mit dem wir ehrfürchtig und respektvoll umgehen müssen. Wir sollen den Verstand mit erbaulichen, edlen Gedanken füllen und von allem frei halten, was ihn besudelt. Wir müssen würdig sein, damit der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein kann. Brüder und Schwestern, Lauterkeit schenkt uns Seelenfrieden und berechtigt uns, die Verheißungen des Heilands zu empfangen. Er sagt, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir uns bewähren und in unseren Worten, in unserem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit ein Vorbild sind, befähigt uns das, der Welt ein Licht zu sein. Ihnen allen, besonders euch jungen Leuten, möchte ich sagen, je mehr sich die Welt von den Grundsätzen und Richtlinien des liebevollen himmlischen Vaters entfernt, desto mehr heben wir uns von der Masse ab, weil wir anders sind. Wir heben uns ab, weil wir anständig gekleidet sind. Wir sind anders, weil wir keine schlechte Ausdrucksweise gebrauchen und keine Stoffe zu uns nehmen, die unserem Körper schaden. Wir sind anders, weil wir anrüchige Witze und herablassende Bemerkungen vermeiden. Wir sind anders, weil wir unsere Gedanken nicht mit Medien anfüllen, die unsittlich und herabwürdigend sind und die bewirken, dass der Geist in unserem Zuhause und in unserem Leben nicht zugegen sein kann. Ganz gewiss heben wir uns ab, weil wir sittliche Entscheidungen treffen, die mit den Grundsätzen und Maßstäben des Evangeliums vereinbar sind. Das, was uns von der Welt am meisten unterscheidet, verleiht uns außerdem das Licht und den Geist, die in einer immer finsterer werdenden Welt hell erstrahlen. Oftmals ist es schwer, anders zu sein und in der Masse alleine dazustehen. Natürlich hat man Angst davor, was jemand anders denken oder sagen könnte. Wir finden Trost in den Worten des Psalmisten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Wenn wir Christus in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken, tritt an die Stelle unserer Ängste der Mut, zu unserer Überzeugung zu stehen. Für niemanden verläuft das Leben perfekt und mitunter erleben wir überwältigende Schwierigkeiten und Probleme, die unser Licht ermatten lassen. Mit der Hilfe unseres himmlischen Vaters und der Unterstützung anderer können wir das Licht jedoch zurückerlangen. Und es erhellt dann erneut unseren Weg und leuchtet auch anderen in der Not. Ich möchte dies mit den anrührenden Worten aus einem meiner Lieblingsgedichte verdeutlichen, das ich vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen habe. Das Licht erloschen, stand er dort, der Fremde in der Nacht. So fand ich ihn und gab sofort von meinem Licht ihm Sacht. Zu später Stund ein Weltensturm erhob sich mit Gebraus. Und als vorüber war der Sturm, war meine Lampe aus. Doch nun war dieser Fremde hier, mit seiner Lampe Schein. Er gab von seiner Flamme mir, nun strahlt die Lampe mein. Meine Brüder und Schwestern, jeden Tag haben wir die Gelegenheit, unser Licht leuchten zu lassen, in welchen Umständen wir uns auch befinden mögen. Wenn wir dem Beispiel des Heilands nacheifern, können wir anderen ein Licht sein. Ob es sich nun um Angehörige oder Freunde handelt, um Arbeitskollegen, flüchtige Bekannte oder gar Wildfremde. Ich sage einem jeden von Ihnen, Sie sind ein Sohn oder eine Tochter unseres himmlischen Vaters. Sie haben seine Gegenwart verlassen, um eine Zeit lang hier auf Erden zu verweilen, die Liebe und die Lehren des Heilands zu verinnerlichen und ihr Licht mutig für jedermann leuchten zu lassen. Wenn die Zeit auf der Erde vorbei ist und Sie Ihren Teil getan haben, empfangen Sie die herrliche Segnung, zu ihm zurückzukehren und für immer bei ihm leben zu können. Wie beruhigend doch die Worte des Erretters sind. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Für ihn lege ich Zeugnis ab. Er ist unser Erretter und Erlöser, unser Fürsprecher beim Vater. Er ist unser Vorbild, unsere Kraft. Er ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Ich bete, dass jeder, der mich hören kann, geloben möge, ihm nachzufolgen. Und der Welt auf diese Weise ein strahlendes Licht zu werden. In seinem heiligen Namen, ja, im Namen Jesu Christi, des Herrn. Amen.
President Monson, thank you. We love you. My dear brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, ich bin der ersten Präsidentschaft sehr dankbar dafür, dass sie mich gebeten hat, an diesem Sabbat mein bescheidenes Zeugnis zu geben. Der Text eines beliebten Kirchenliedes der Heiligen der letzten Tage beschreibt, was ich jetzt gerade fühle. Erstaunt und bewundert erkenne ich Jesu lieb. Die Huld meines Heilands, die Gnade verwirret mich. Wie groß sein Erbarmen, dass er kam vom Himmelsthron, zu retten, mich störrischen, sündigen Erdensohn. Er will durch sein Leiden ein Sühnopfer sein für mich, die Schuld von mir nehmen, ja heilgen und reinigen mich. Oh, es ist wunderbar, wunderbar für mich. Vor einigen Tagen wurde mir die große Ehre zuteil, mit der ersten Präsidentschaft zusammenzukommen und von unserem Propheten Präsident Thomas S. Monson diese Berufung zu erhalten. Ich möchte Ihnen allen bezeugen, welche Kraft und Liebe von Präsident Monson ausgingen, als er zu mir sagte, Diese Berufung kommt vom Herrn Jesus Christus. Ich bin überwältigt und tief aufgewühlt, wenn ich mir die Bedeutung und Tragweite dieser Worte, die unser Prophet so einfühlsam ausgesprochen hat, vor Augen halte. Präsident Monson, Präsident Eyring, Präsident Uchtdorf, ich habe Sie lieb und ich werde dem Herrn und Ihnen mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen. Oh, wie sehr habe ich Präsident Boyd K. Packer, Elder L. Tom Perry und Elder Richard G. Scott gern gehabt. Ich vermisse sie sehr. Ich habe sehr davon profitiert, dass ich von diesen drei lieben Brüdern geschult und unterwiesen wurde. Ich bin nicht im geringsten dazu in der Lage, in ihre Fußstapfen zu treten, und doch ist es mir eine Ehre, dass ich im Dienst für den Herrn aufrecht auf ihren Schultern stehe. Wenn ich an die Menschen denke, die dazu beigetragen haben, dass ich der wurde, der ich bin, denke ich zuerst an meine teure und selbstlose Partnerin für die Ewigkeit, Melanie. Über die Jahre hat sie geholfen, mich wie den Ton des Töpfers zu einem feiner geschliffenen Jünger Jesu Christi zu formen. Ihre Liebe und Unterstützung, sowie die unserer 5 Kinder mit ihren Ehepartnern und die unserer 24 Enkel trägt mich. Meinen Angehörigen möchte ich sagen, dass ich sie lieb habe. Wie Nephi vor Alters stamme auch ich von guten Eltern im Evangelium und sie wiederum ebenso von guten Eltern und das 6 Generationen zurück immer so weiter. Die ersten meiner Vorfahren, die sich der Kirche anschlossen, stammten aus England und Dänemark. Diese Pioniere der Anfangszeit gaben alles, was sie hatten, um das Evangelium Jesu Christi zu leben und ihren Nachkommen ein Vermächtnis zu hinterlassen, dem sie folgen konnten. Ich bin überaus dankbar für eine Familie, in der mehrere Generationen der Kirche angehören. Ich weiß, dass dies ein lohnendes Ziel ist, nach dem wir alle streben sollten. Viele andere haben dazu beigetragen, mich auf diese neue Berufung vorzubereiten. Dazu zählen Freunde und Angehörige aus meiner Kindheit, meine ersten Führungsbeamten, Lehrer und lebenslange Mentoren. Ich muss auch diejenigen, mit denen ich auf meiner Mission als junger Mann in der Oststaatenmission zu tun hatte, und unsere lieben Missionare aus der New York Mission New York Nord erwähnen. Für die vielen Menschen, die mein Leben beeinflusst und geprägt haben, bin ich äußerst dankbar. Ich habe es sehr geschätzt, mit meinen Brüdern von den 70ern zusammenzuarbeiten. 15 Jahre lang habe ich einem der besten Kollegien und einer der liebevollsten Bruderschaften in der Kirche angehört. Vielen Dank, meine lieben Mitknechte. Nun freue ich mich darauf, einem neuen Kollegium anzugehören. Präsident Russell M. Nelson, ich habe Sie und jedes Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel sehr lieb. Meine Frau und ich durften im Rahmen vieler Aufträge die Mitglieder in Gemeinden und Missionen überall auf der Welt besuchen. Wir haben die Heiligen der letzten Tage überall sehr lieb. Ihr Glaube hat den unseren gemehrt. Ihr Zeugnis hat das unsere ergänzt. Wenn ich Ihnen heute eine kurze Botschaft überbringen kann, dann ist es diese. Der Herr hat gesagt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Ganz gewiss gibt es keine Entscheidung, keine Sünde und keinen Fehler, den Sie oder sonst jemand begehen könnten, der etwas an seiner Liebe zu Ihnen oder diesen anderen Menschen ändern würde. Das bedeutet nicht, dass er sündhaftes Verhalten entschuldigt oder gutheißt. Ich bin mir sicher, das tut er nicht, aber es bedeutet, dass wir unseren Mitmenschen liebevoll die Hand entgegenstrecken und sie einladen, ihnen gut zureden, ihnen dienen und sie retten. Jesus Christus blickte über die Volkszugehörigkeit, den Rang und die Lebensumstände der Menschen hinaus, um ihnen diese tiefgründige Wahrheit nahezubringen. Ich wurde viele Male gefragt, wann ich mein Zeugnis empfangen habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nicht an den Vater im Himmel und Jesus Christus geglaubt habe. Ich habe sie geliebt.
At the knees of my angel mother.
Seit ich zu Füßen meiner bezaubernden Mutter, die mir Geschichten aus den Heiligen Schriften und über das Evangelium vorlas, von ihnen erfahren habe. Dieser frühe Glaube hat sich seither zu einer Erkenntnis und einem Zeugnis von einem liebevollen Vater im Himmel weiterentwickelt, der unsere Gebete hört und erhört. Mein Zeugnis von Jesus Christus hat sich durch viele besondere Erlebnisse herausgebildet, bei denen ich erkannt habe, wie sehr er einen jeden von uns liebt. Ich bin dankbar für das Sühnopfer des Erretters Und wie Alma möchte ich es mit der Posaune eines Engels hinausrufen. Ich weiß, dass Joseph Smith Gottes Prophet der Wiederherstellung ist und dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Ich weiß, dass Präsident Thomas S. Monson heute Gottes wahrer Diener und Prophet auf der Erde ist. Mögen wir unserem Propheten folgen, ist mein Gebet, und dabei im Herzen Nächstenliebe hegen und ein lebendiger Zeuge werden und für wahr, erstaunt und bewundernd Jesu lieb erkennen. Oh, möge es wunderbar sein, wunderbar für Sie und mich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, es ist viele Jahrzehnte her, dass es einmal eine Generalkonferenz gab, bei der nicht entweder Präsident Boyd K. Packer, Elder Elton Perry oder Elder Richard G. Scott direkt hinter dem Podium gesessen und bei einer der Versammlungen gesprochen hat. Unsere Erinnerungen an Sie gehen uns nahe und auch ich zolle Ihnen meinen Tribut zu Ihren Ehren. Jeder von Ihnen war unverkennbar einzigartig und doch stimmten Sie überein in Ihrem Zeugnis von Jesus Christus und seinem Sühnopfer. Überdies gibt auch mir genauso wie Ihnen Präsident Thomas S. Monson Kraft, den wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Ich empfinde Bewunderung für seinen treuen und pflichtbewussten apostolischen Dienst, der nun schon über 50 bemerkenswerte Jahre umfasst. Und so geschah es Dienstagmorgen diese Woche, kurz nach 9 Uhr, als die Bischofschaft gerade eine Sitzung mit der Gebietspräsidentschaft Asien, die anlässlich der Konferenz hier ist, begann, dass ich gebeten wurde, mit Präsident Monson und seinen Ratgebern zusammenzukommen. Einige Augenblicke später, als ich den Konferenzraum neben Präsident Monsons Büro betrat, muss ich einen nervösen Eindruck gemacht haben, als ich ihm am Tisch gegenüber saß und er mit freundlichen Worten versuchte, meine Nerven zu beruhigen. Er sprach mein Alter an und meinte, dass ich recht jung wirke und sogar noch jünger aussehe. Nur wenige Augenblicke später schilderte Präsident Monson, dass er im Namen des Herrn handele und mir eine Berufung ins Kollegium der 12 Apostel ausspreche. Er fragte mich, ob ich diese Berufung annehme. Nachdem ich in einer Weise, die gewiss peinlich war, gut hörbar tief Luft geholt hatte und völlig schockiert, bejahte ich. Und noch bevor ich die Flutwelle unbeschreiblicher Emotionen, die über mich hinwegfegte, in erster Linie Unzulänglichkeitsgefühle in Worte fassen konnte, ging Präsident Monson voller Güte auf mich ein. Er schilderte, wie er selbst viele Jahre zuvor von Präsident David O. McKay zum Apostel berufen worden war und dass auch er sich damals unzulänglich gefühlt hatte. In aller Ruhe gab er mir mit auf den Weg, Bischof Stevenson, wen der Herr beruft, den befähigt er. Diese tröstenden Worte eines Propheten waren mir eine Quelle des Friedens, ein Ruhepol inmitten eines Sturms, schmerzlicher Selbstprüfung und tiefer Empfindungen in den qualvollen Stunden, die seither Tag und Nacht verstrichen sind. Das, was ich Ihnen eben geschildert habe, berichtete ich später am selben Tag in gleicher Form auch meiner geliebten Frau Lessa. Wir saßen in einer abgeschiedenen Ecke auf dem Tempelplatz mit einem friedlichen Blick auf den Tempel und das historische Tabernakel, die vor uns lagen. Wir versuchten, die Ereignisse des Tages zu begreifen und zu verarbeiten. Dabei stellten wir fest, dass unser Glaube an Jesus Christus und unsere Erkenntnis vom großen Plan des Glücklichseins unser Anker sind. An dieser Stelle möchte ich zum Ausdruck bringen, wie sehr ich Lisa liebe. Sie ist der Sonnenschein meines Lebens und eine ganz besondere Tochter Gottes. Ihr Leben ist gekennzeichnet von selbstlosem Dienen und bedingungsloser Liebe zu allen Menschen. Ich will mich bemühen, des Segens unserer ewigen Einheit würdig zu bleiben. Auch unseren 4 Söhnen und ihren Familien bringe ich von Herzen meine Liebe zum Ausdruck. 3 meiner Söhne sind heute mit ihren schönen Frauen, den Müttern unserer 6 Enkel hier. Unser 4. Sohn, der auf Mission ist, bleibt mit Sondergenehmigung bis nach dem Zapfenstreich für Missionare auf und verfolgt diese Versammlung gemeinsam mit seinem Missionspräsidenten und dessen Frau im Missionsheim in Taiwan live. Ich liebe einen jeden von Ihnen und ich bin sehr erfreut darüber, wie sehr Sie den Erretter und das Evangelium lieben. Ich bringe jedem Mitglied meiner Familie meine Liebe zum Ausdruck, meiner lieben Mutter und meinem vergangenen Jahr verstorbenen Vater, die mir ein Zeugnis einflößten, das mir offenbar schon innewohnt, solange ich denken kann. Ebenso danken möchte ich meinem Bruder, meinen Schwestern und ihren glaubenstreuen Ehepartnern. Ebenso Lisas Familie, aus der heute auch viele hier anwesend sind. Dieses Netz der Dankbarkeit werfe ich auch über viele Verwandte, Freunde, Missionare, Führer und Lehrer, die mich ein Stück des Weges begleitet haben, aus. Es ist mir ein Segen, dass ich eng mit den Mitgliedern der ersten Präsidentschaft, den 12 Aposteln, den 70ern und den Präsidentschaften der Hilfsorganisationen zusammenarbeiten darf. Ich habe sie sehr gern und erachte einen jeden von ihnen als Bruder oder Schwester. Ich werde mich bemühen, der weiteren Zusammenarbeit mit ihnen würdig zu sein. Die präsidierende Bischofschaft genießt eine geradezu himmlische Einigkeit. Der tägliche Umgang mit Bischof Cosset und Bischof Davies wird mir fehlen. Dass ich heute vor Ihnen stehe, ist ein Beleg für die Worte des Herrn, die im ersten Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse verzeichnet sind. Damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und die Einfachen bis an die Enden der Welt und vor Königen und Herrschern verkündigt werde. Auf diese Worte folgt eine Erklärung des Herrn, aus der die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern spricht. Darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, das über die Bewohner der Erde kommen soll, meinen Knecht Joseph Smith Jr. aufgerufen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben. Unser liebevoller Vater im Himmel und sein Sohn Jehova, die das Ende von Anfang an kennen, haben die Himmel aufgetan und eine neue Evangeliumszeit eingeleitet, um das Unheil auszugleichen, von dem sie wussten, dass es kommen wird. Der Apostel Paulus beschrieb das bevorstehende Unheil als schwere Zeiten. Ich schließe daraus, dass der Vater im Himmel uns dafür, dass wir in schweren Zeiten leben, großzügig damit entschädigt, dass wir auch in der Fülle der Zeiten leben dürfen. Als ich mich diese Woche mit meinen Unzulänglichkeiten marterte, bekam ich eine deutliche Eingebung, die mich gleichermaßen läuterte wie tröstete. Ich soll mich nicht auf das konzentrieren, wozu ich nicht imstande bin, sondern auf das, was ich bewirken kann. Ich bin imstande, für die klaren und kostbaren Wahrheiten des Evangeliums Zeugnis abzulegen. Die folgenden Worte habe ich hunderte Male weitergegeben, sowohl an Mitglieder der Kirche als auch an Andersgläubige. Gott ist unser himmlischer Vater. Wir sind seine Kinder. Er ist traurig, wenn wir leiden. Und er freut sich, wenn wir das Rechte tun. Er möchte zu uns sprechen. Wir können aufrichtig zu ihm beten und dadurch mit ihm in Kontakt treten. Der himmlische Vater hat es möglich gemacht, dass wir, seine Kinder, zu ihm zurückkehren können, um bei ihm zu wohnen. Im Plan des himmlischen Vaters steht das Sühnopfer Jesu Christi im Mittelpunkt. Der Vater im Himmel sandte seinen Sohn zur Erde, damit er für die Sünden aller Menschen sühnte und den Tod überwand. Von diesen klaren und einfachen Wahrheiten lege ich Zeugnis ab. Und ich tue es im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, danke, dass Sie mich gestern als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt haben. Ich kann kaum in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet. Ganz besonders dankbar war ich, dass auch die beiden außergewöhnlichen Frauen in meinem Leben, meine Frau Ruth und unsere liebe Tochter Ashley, mich bestätigt haben. Meine Berufung ist ein guter Beweis für die Wahrheit der Aussage des Herrn zu Beginn dieser Evangeliumszeit. Damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und die Einfachen bis an die Enden der Welt und vor Königen und Herrschern verkündigt werde. Ich bin einer dieser Schwachen und Einfachen. Als ich als Bischof einer Gemeinde im Osten der Vereinigten Staaten berufen wurde, rief mich mein Bruder, der ein paar Jahre älter und viel klüger ist als ich, an und sagte: Dir ist hoffentlich klar, dass der Herr dich nicht wegen dem berufen hast, was du so vollbracht hast. Vielmehr hat er dich eher trotzdem berufen, was du vollbracht hast. Der Herr hat dich für das berufen, was er durch dich zu Wege bringen möchte. Und das geschieht nur, wenn du auf seine Weise vorgehst. Mir ist völlig klar, dass diese weisen Worte meines großen Bruders heute noch viel mehr zutreffen. Bei der Missionsarbeit geschieht etwas Wunderbares, wenn der Missionar erkennt, dass es bei der Berufung gar nicht um ihn geht, sondern um den Herrn, sein Werk und die Kinder des himmlischen Vaters. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für einen Apostel. Bei dieser Berufung geht es nicht um mich. Es geht um den Herrn, sein Werk und die Kinder des himmlischen Vaters. Welche Berufung man in der Kirche auch haben mag, damit man seine Sache gut machen kann, muss man wissen, dass jeder, dem wir dienen, ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern ist und dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung hat. Von Beruf war ich Kardiologe und war spezialisiert auf Herzfehler und Transplantationen. Da viele Patienten schwer krank waren, sah ich viele sterben. Meine Frau sagt gerne im Scherz, dass man schlechte Aussichten hat, wenn man mein Patient wird. Doch Spaß beiseite, ich habe wirklich viele sterben sehen. Aufgrund meiner Erfahrungen mit dieser Patientengruppe entwickelte ich eine gewisse emotionale Distanz, wenn die Chancen schlecht standen. Auf diese Weise hielten sich Traurigkeit und Enttäuschung in Grenzen. 1986 trat bei einem jungen Mann namens Chad ein Herzfehler auf und er brauchte eine Herztransplantation. 15 Jahre lang ging es ihm dann sehr gut. Chad tat alles, um gesund zu bleiben und ein möglichst normales Leben zu führen. Er erfüllte eine Mission, arbeitete und war seinen Eltern ein guter Sohn. Seine letzten Lebensjahre waren allerdings recht schwierig. Er musste häufig ins Krankenhaus. Eines Abends wurde er mit Herzstillstand in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert. Meine Mitarbeiter und ich versuchten eine ganze Weile, seinen Kreislauf wieder in Gang zu bringen. Doch dann zeichnete sich ab, dass Chad nicht wiederbelebt werden konnte. Wir hörten mit unseren vergeblichen Bemühungen auf und ich erklärte ihn für tot. Ich war traurig und enttäuscht. Aber als Fachmann sagte ich mir, Chad ist gut versorgt worden. Er hat viele Jahre mehr gehabt, als er andernfalls hätte erleben können. Diese emotionale Distanz verflüchtigte sich allerdings, als seine Eltern in das Behandlungszimmer kamen und ihren verstorbenen Sohn auf der Trage liegen sahen. In dem Augenblick sah ich Chad zum ersten Mal mit den Augen seiner Mutter und seines Vaters. Ich sah die großen Hoffnungen und Erwartungen, die sie für ihn gehegt hatten, und den Wunsch, dass er noch ein wenig länger und besser hätte leben mögen. Als mir das bewusst wurde, kamen mir die Tränen. Es war schon komisch, wie auf einmal die Rollen vertauscht waren und Chads Eltern mich trösteten. Diese liebevolle Geste werde ich nie vergessen. Heute weiß ich, dass man in der Kirche andere, um ihnen gut dienen zu können, mit den Augen von Eltern betrachten muss, mit den Augen des himmlischen Vaters. Erst dann kann man den wahren Wert einer Seele erkennen. Erst dann kann man die Liebe spüren, die der Vater im Himmel für alle seine Kinder hegt. Erst dann kann man spüren, wie der Erlöser sich um sie sorgt. Wir können unsere Bündnispflicht nicht vollständig erfüllen, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, solange wir sie nicht mit den Augen Gottes sehen. Diese erweiterte Perspektive öffnet uns das Herz für die Enttäuschungen, die Ängste und den Kummer anderer. Doch der Vater im Himmel hilft und tröstet uns, so wie Chads Eltern mich vor vielen Jahren in der Notaufnahme getröstet haben. Wir brauchen Augen, die sehen, Ohren, die hören und ein Herz, das versteht und mitfühlt, wenn wir anderen zu Hilfe eilen wollen, wozu Präsident Thomas S. Monson uns so oft aufgefordert hat. Nur wenn wir mit den Augen des himmlischen Vaters sehen, können wir mit der reinen Christusliebe erfüllt werden. Wir müssen Gott jeden Tag um diese Nächstenliebe bitten. Mormon hat uns ermahnt, darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, ein wahrer Nachfolger Jesu Christi zu sein. Ich liebe ihn. Ich bewundere ihn. Ich gebe Zeugnis, dass er lebt. Ich gebe Zeugnis, dass er der Gesalbte ist, der Messias. Ich bin ein Zeuge für seine unvergleichliche Barmherzigkeit und Liebe und sein unvergleichliches Mitgefühl. Ich füge mein Zeugnis dem der Apostel hinzu, die im Jahr 2000 erklärt haben, dass Jesus der lebendige Christus ist, der unsterbliche Sohn Gottes. Er ist das Licht, das Leben und die Hoffnung der Welt. Ich bezeuge, dass der auferstandene Herr zusammen mit Gott, unserem Vater im Himmel, an jenem Tag im Jahr 1820 in einem Wäldchen im Bundesstaat New York erschien, so wie es Joseph Smith berichtet hat. Es gibt heute auf der Erde Priestertumsschlüssel, mit denen errettende und erhöhende heilige Handlungen möglich sind. Ich weiß es. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, President Monson, for your
Vielen Dank, Präsident Monson, für Ihre wunderbaren Unterweisungen heute. Und danke auch, dass Sie ein Prophet Gottes sind und dass Sie sich vom Herrn führen ließen, um Elder Raspin, Elder Stevenson, Elder Renlund als Apostel des Herrn zu berufen. Vielen Dank, Brüder, für Ihre Gedanken und Ihr Zeugnis. Auf ein Zeichen des Dirigenten erheben sich bitte alle Versammelten und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied O fest wie ein Felsen, Nummer 56 im Gesangbuch, und zwar die 1., 3. und 7. Strophe. Anschließend haben wir das Vergnügen, von Russell M. Nelson, dem Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel, zu hören. Nach ihm sprechen Elder Gregory A. Schweitzer und Elder Claudia A. M. Costa von den 70ern zu uns. Anschließend singt der Chor das Lied Eine Sonne mir im Herzen scheint. Dies ist die 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Dear Elders Rasband,
lieber Elder Rasband, Elder Stevenson und Elder Renland, wir, Ihre Brüder, heißen Sie herzlich willkommen im Kollegium der 12 Apostel. Wir danken Gott für die Offenbarungen, die er seinem Propheten Präsident Thomas S. Monson gibt. Brüder und Schwestern, als wir vor einem halben Jahr zur Generalkonferenz zusammenkamen, ahnte keiner von uns, welche Veränderungen uns bevorstanden, die uns allen in der Kirche zutiefst zu Herzen gehen würden. Elder L. Tom Perry verkündete eine machtvolle Botschaft über die unersetzliche Rolle, die die Ehe und die Familie im Plan des Herrn einnehmen. Wir waren fassungslos, als wir nur ein paar Tage später von dem Krebsleiden erfuhren, dem er bald erliegen sollte. Obwohl sich Präsident Boyd K. Packers Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hatte, kämpfte er im Werk des Herrn unermüdlich weiter. Letzten April war er schwach, doch er war fest entschlossen, bis zum letzten Atemzug sein Zeugnis zu verkünden. Dann, nur 34 Tage nach dem Tod von Elder Perry, ging Präsident Packer ebenfalls durch den Schleier. Bei der letzten Generalkonferenz haben wir Elder Richard G. Scott vermisst. Aber wir haben über sein machtvolles Zeugnis vom Erlöser nachgedacht, das er zuvor bei vielen Konferenzen abgelegt hat. Erst vor 12 Tagen wurde Elder Scott nach Hause abberufen und ist nun wieder mit seiner geliebten Janine vereint. Ich hatte die Ehre, an ihren letzten Tagen bei all diesen Brüdern zu sein, und ich war auch dabei, als Präsident Packers und Elder Scotts nächste Angehörige direkt vor deren Tod bei ihnen zusammenkamen. Es fällt mir schwer zu begreifen, dass diese drei geschätzten Freunde, diese großartigen Diener des Herrn, plötzlich fort sind. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich sie vermisse. Als ich über diese unerwartete Wendung der Ereignisse nachdachte, hatte ich immer wieder vor Augen, dass ich bei ihren noch lebenden Frauen beobachtet hatte. Das stille Bild von Schwester Donna Smith Packer und Schwester Barbara Dayton Perry, zweier Frauen voll Liebe, Wahrheit und reinem Glauben, die jede am Bett ihres Mannes verweilten, hat sich mir eingeprägt. Als Schwester Packer in den letzten Stunden neben ihrem Mann saß, ging von ihr der Friede aus, der alles Verstehen übersteigt. Obwohl sie wusste, dass ihr geliebter Mann, mit dem sie seit fast 70 Jahren verheiratet war, bald von ihr gehen würde, strahlte sie die Ruhe einer von Glauben erfüllten Frau aus. Sie sah wie ein Engel aus, so wie auf diesem Foto von ihnen bei der Weihung des Brigham City Tempels. Ich sah dieselbe Liebe und denselben Glauben bei Schwester Perry. Ihre Hingabe ihrem Mann und dem Herrn gegenüber war offensichtlich und bewegte mich zutiefst. Während der letzten Stunden ihrer Ehemänner und bis zum heutigen Tag haben diese unerschütterlichen Frauen die Kraft und den Mut gezeigt, die bündnistreue Frauen immer an den Tag legen. Man kann unmöglich ermessen, was für einen Einfluss solche Frauen nicht nur auf die Familie, sondern auch auf die Kirche des Herrn haben, und zwar als Ehefrauen, Mütter und Großmütter, als Schwestern und Tanten, als Lehrerinnen und Führungskräfte und vor allem als Vorbilder und feste Verteidigerinnen des Glaubens. Das trifft auf jede Evangeliumszeit seit den Tagen Adams und Evas zu. Doch die Frauen dieser Evangeliumszeit unterscheiden sich von denen anderer Zeiten, weil diese Evangeliumszeit einzigartig ist. Dieser Unterschied bringt sowohl Rechte als auch Pflichten mit sich. 1979, vor 36 Jahren, sprach Präsident Spencer W. Kimball eine tiefgreifende Prophezeiung aus, was den Einfluss betrifft, den bündnistreue Frauen auf die Zukunft der Kirche des Herrn haben sollten. Er sagte: Ein Großteil des immensen Wachstums der Kirche in den letzten Tagen wird daher rühren, dass viele der guten Frauen der Welt sich in großer Zahl zur Kirche hingezogen fühlen werden. Das wird in dem Maße geschehen, wie die Frauen der Kirche Rechtschaffenheit und Klarheit ausstrahlen und in dem Maße, wie wahrgenommen wird, dass sie sich in positiver Hinsicht ganz deutlich von den Frauen der Welt abheben. Meine lieben Schwestern, die Sie unsere unentbehrlichen Mitarbeiter in diesen letzten Tagen sind. Der Tag, den Präsident Kimball vorhersah, ist jetzt da. Sie sind die Frauen, die er vorhersah. Durch ihre Tugend, ihr Licht, ihre Liebe, ihr Wissen, ihren Mut, ihren Charakter, ihren Glauben und ihren rechtschaffenen Lebenswandel werden sich so viele gute Frauen wie nie zuvor auf dieser Welt samt ihren Familien zur Kirche hingezogen fühlen. Wir, ihre Brüder, brauchen ihre Kraft, ihre Bekehrung, ihre Überzeugung, ihre Fähigkeit zu führen, ihre Weisheit und ihre Stimme. Das Reich Gottes ist und kann nicht vollkommen sein ohne Frauen, die heilige Bündnisse eingehen und diese dann halten, Frauen, die mit der Macht und Vollmacht Gottes sprechen. Präsident Packer hat gesagt, wir brauchen Frauen, die ihr eigenes Leben in Ordnung halten und die Organisationstalent haben. Wir brauchen Frauen mit Führungseigenschaften, die planen, führen und verwalten können. Frauen, die unterrichten können und Frauen, die furchtlos den Mund aufmachen. Wir brauchen Frauen, die über die Gabe des Urteilsvermögens vermögen, mit der sie die Trends in der Welt betrachten und diejenigen aufdecken, die zwar beliebt, aber oberflächlich oder gefährlich sind. Ich möchte heute hinzufügen, dass wir Frauen brauchen, die wissen, wie sie durch ihren Glauben Wichtiges erreichen können und die mutige Verteidigerinnen der Sittlichkeit und der Familie in einer an Sünde erkrankten Welt sind. Wir brauchen Frauen, die sich der Aufgabe widmen, Gottes Kinder auf dem Pfad des Bundes zur Erhöhung zu führen. Frauen, die wissen, wie man persönliche Offenbarung empfängt und die erkannt haben, welche Macht und welcher Friede mit dem Endowment im Tempel verbunden sind. Frauen, die wissen, wie man die Mächte des Himmels zum Schutz und zur Stärkung der Kinder und der Familie herabruft. Frauen, die furchtlos unterrichten. Mein ganzes Leben lang bin ich durch solche Frauen gesegnet worden. Meine verstorbene Frau Denzel war so eine Frau. Ich bin ihr auf ewig dankbar für den entscheidenden Einfluss, den sie auf mich in allen Bereichen meines Lebens hatte, unter anderem auch bei meinen Forschungen über Operationen am offenen Herzen. Vor 58 Jahren wurde ich gebeten, ein kleines Mädchen zu operieren, das einen angeborenen Herzfehler hatte. Ihr älterer Bruder war schon zuvor einem ähnlichen Leiden erlegen. Ihre Eltern flehten mich an, dem Mädchen zu helfen. Ich war nicht optimistisch, was die Erfolgsaussichten anging, versprach aber, nichts unversucht zu lassen, um ihm das Leben zu retten. Trotz meiner größten Bemühungen starb das Kind. Später brachten diese Eltern eine weitere Tochter zu mir, die nur 16 Monate alt war und ebenfalls einen Herzfehler hatte. Auf ihren Wunsch hin nahm ich wieder eine Operation vor. Auch dieses Kind starb. Dieser dritte herzzerreißende Verlust in dieser Familie warf mich völlig aus der Bahn. Gram erfüllt ging ich nach Hause. Ich warf mich auf den Wohnzimmerboden und weinte die ganze Nacht lang. Denzel blieb an meiner Seite und hörte mir zu, als ich immer wieder erklärte, dass ich nie wieder eine Herzoperation durchführen wolle. Um etwa 5 Uhr morgens sah Denzel mich dann an und fragte liebevoll, Hast du dich jetzt ausgeweint? Dann zieh dich an. Geh zurück ins Labor. Mach dich an die Arbeit. Du musst weiter dazulernen. Wenn du jetzt aufgibst, müssen andere erst mühsam das lernen, was du schon weißt. Wie sehr brauchte ich doch den Weitblick, die Entschlossenheit und die Liebe meiner Frau. Ich machte mich wieder an die Arbeit und lernte dazu. Ohne Danzels inspiriertes Drängen hätte ich Operationen am offenen Herzen aufgegeben und wäre nicht in der Lage gewesen, 1972 die Operation durchzuführen, die Präsident Spencer W. Kimball das Leben rettete. Schwestern, sind Sie sich bewusst, welch großen und weitreichenden Einfluss Sie haben, wenn Sie das aussprechen, was Ihnen vom Geist ins Herz und in den Sinn eingegeben wird? Ein hervorragender Pfarrpräsident berichtete mir von einer Sitzung des Pfarrrats, in der mit einem schwierigen Problem gerungen wurde. Irgendwann fiel ihm auf, dass die Pfarr-PV-Leiterin sich nicht geäußert hatte. Also fragte er sie, ob sie dazu einen Gedanken habe. Ja, den habe ich durchaus, entgegnete sie und sagte dann etwas, wodurch sich der gesamte Verlauf der Sitzung änderte. Der Pfarrpräsident erzählte weiter. Während sie sprach, bezeugte mir der Geist, dass sie die Offenbarung aussprach, um die wir uns als Rat bemüht hatten. Meine lieben Schwestern, ganz gleich, welche Berufung Sie haben und in welchen Umständen Sie sich befinden, wir brauchen Ihre Gedanken, Ihre Einblicke und Ihre Inspiration. Bitte melden Sie sich im Gemeinde- und Pfarrrat zu Wort. Jede verheiratete Schwester muss als eine konstruktive und vollwertige Partnerin sprechen, wenn sie gemeinsam mit ihrem Mann die Familie führen. Ob sie nun verheiratet oder alleinstehend sind, sie als Schwestern besitzen ganz bestimmte Fähigkeiten und eine besondere Intuition, die ihnen von Gott verliehen wurde. Wir Brüder können ihren einzigartigen Einfluss nicht nachahmen. Wir wissen, dass der Höhepunkt der Schöpfung die Erschaffung der Frau war. Wir brauchen ihre Stärke. Die Angriffe gegen die Kirche, ihre Lehre und unsere Lebensweise werden zunehmen. Aus diesem Grund brauchen wir Frauen, die ein felsenfestes Verständnis von der Lehre Christi haben und dieses nutzen, um eine Generation zu unterrichten und großzuziehen, die der Sünde widersteht. Wir brauchen Frauen, die Täuschung in all ihren Formen erkennen können. Wir brauchen Frauen, die wissen, wie sie auf die Macht zugreifen können, die Gott denjenigen bereitstellt, die ihre Bündnisse halten und ihre Glaubensansichten mit Selbstvertrauen und Nächstenliebe ausdrücken. Wir brauchen Frauen, die den Mut und den Weitblick unserer Mutter Eva haben. Meine lieben Schwestern, nichts ist für ihr ewiges Leben wichtiger als ihre eigene Bekehrung. Die bündnistreuen Frauen, die sich bekehrt haben, und da schließe ich meine geliebte Wendy mit ein, werden dank ihrer rechtschaffenen Lebensführung in dieser immer schlechter werdenden Welt zunehmend hervorstechen und dadurch im besten Sinne als einzigartig und anders angesehen werden. Deshalb bitte ich heute meine Schwestern in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hervorzutreten. Nehmen Sie bei sich zu Hause, in Ihrem gesellschaftlichen Umfeld und im Reich Gottes den rechtmäßigen und Ihnen zustehenden Platz ein. Und zwar in einem größeren Ausmaß, als Sie es bisher getan haben. Ich bitte Sie inständig, Präsident Kimballs Prophezeiung zu erfüllen. Und ich verheiße Ihnen im Namen Jesu Christi, wenn Sie das tun, wird der Heilige Geist Ihren Einfluss in einem noch nie dagewesenen Maß vergrößern. Ich bezeuge, dass Jesus Christus wirklich lebt und dass er die Macht zur Erlösung, zur Sühne und zur Heiligung besitzt. Als einer seiner Apostel danke ich Ihnen, meine lieben Schwestern, und segne sie. dass sie sich zu ihrer vollen Größe erheben, um das Maß ihrer Erschaffung zu erfüllen, während wir Schulter an Schulter in diesem heiligen Werk zusammenarbeiten. Gemeinsam werden wir die Welt auf das zweite Kommen des Erlösers vorbereiten. Das bezeuge ich als Ihr Bruder im Namen Jesu Christi. Amen.
Letzten Sommer waren zwei unserer jüngeren Enkelsöhne bei uns, da ihre Eltern an einem von ihrem Pfahl veranstalteten Pioniertrek teilnahmen. Unsere Tochter war es wichtig, dass die beiden Jungen Klavier übten, auch wenn sie nicht zu Hause waren. Sie wusste, dass das Üben schnell vergessen war, wenn man ein paar Tage bei den Großeltern verbrachte. Eines Nachmittags setzte ich mich zu meinem 13-jährigen Enkel Andrew und hörte ihm beim Spielen zu. Dieser Junge hat eine Menge Energie und ist am liebsten draußen im Freien. Er könnte mühelos den ganzen Tag mit Jagen und Angeln verbringen. Ich sah ihm an, dass er lieber im nächsten Fluss angeln gehen würde, als Klavier zu üben. Ich hörte ihm zu, wie er jeden Akkord eines bekannten Liedes herunterhämmerte. Er spielte jeden Ton mit demselben Anschlag und demselben Rhythmus, sodass die Melodie nur schwer zu erkennen war. Ich saß neben ihm auf der Bank und erklärte, wie wichtig es ist, die Tasten für die Melodie etwas kräftiger einzuschlagen und die Noten, die als Begleitung zur Melodie dienen, etwas schwächer. Wir sprachen darüber, dass das Klavier mehr als nur ein mechanisches Wunder ist. Es kann der eigenen Stimme und den eigenen Gefühlen mehr Raum verschaffen und ein wunderbares Kommunikationsmittel werden. So wie ein Mensch flüssig spricht und von einem Wort zum anderen übergeht, sollte auch die Melodie von einer Note zur anderen fließen. Wir lachten miteinander, als er es immer wieder versuchte. Sein verschmitztes Lächeln wurde breiter, als sich aus dem zuvor noch undurchdringlichen Gemisch von Tönen die bekannte Melodie herauskristallisierte. Die Botschaft war nun deutlich vernehmbar. Ich bin ein Kind von Gott, der mich zur Welt geschickt. Ich fragte Andrew, ob er den Unterschied spüren konnte. Er antwortete: Ja, Opa, ich kann es spüren. Der Apostel Paulus vergleicht in seinem Brief an die Korinther die Kommunikation mit einem Musikinstrument. Wenn leblose Musikinstrumente, eine Flöte oder eine Harfe, nicht deutlich unterschiedene Töne hervorbringen, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen greifen? Wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der die Welt Jünger Christi braucht, die klar und aus tiefstem Herzen über die Botschaft des Evangeliums sprechen, dann jetzt. Wir brauchen den klaren Ruf der Trompete. Christus war zweifellos unser bestes Vorbild. Er hatte immer den Mut, für das Richtige einzustehen. Seine Worte durchwehen die Jahrhunderte. Er möchte von uns, dass wir den Herrn und unsere Mitmenschen lieben, alle Gebote Gottes halten und durch unser Leben der Welt ein Licht sind. Er fürchtete sich nicht davor, den weltlichen Mächten und Herrschern seiner Zeit zu widersprechen, selbst wenn sie sich seiner gottgegebenen Mission entgegensetzten. Seine Worte sollten nicht verwirren, sondern das Herz der Menschen berühren. Er kannte den Willen seines Vaters und das zeigte sich in allem, was er sagte und tat. Petrus ist uns auch ein Vorbild. Er trat den Menschen der Welt am Pfingsttag voller Mut und Klarheit entgegen. An diesem Tag waren Menschen aus vielen Ländern versammelt, die die Heiligen jener Zeit kritisierten, weil sie sie in Zungenreden hörten und meinten, sie seien betrunken. Der Heilige Geist drang Petrus tief in die Seele und so trat dieser vor, um die Kirche und ihre Angehörigen zu verteidigen. Er gab mit diesen Worten Zeugnis: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Dann zitierte er aus den Schriften, in denen von Christus prophezeit wird, und gab unumwunden Zeugnis. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Viele vernahmen seine Worte und verspürten den Geist. 3000 Menschen schlossen sich damals der Kirche an. Welch machtvoller Beweis, dass jemand, der bereit ist, Zeugnis zu geben, wenn sich die Welt in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen scheint, etwas verändern kann. Wenn wir als Mitglieder der Kirche beschließen, Stellung zu beziehen und machtvoll für Gottes Lehren und seine Kirche Zeugnis abzulegen, ändert sich etwas in uns. Wir nehmen sein Angesicht in uns auf. Wir sind seinem Geist näher. Gott wird dann vor uns hergehen und zu unserer rechten Hand sein und zu unserer linken. Und sein Geist wird in unserem Herzen und seine Engel werden rings um uns sein, um uns zu stützen. Wahre Jünger Christi suchen nicht nach einer Entschuldigung für die Lehre, wenn sie den derzeitigen Ansichten der Welt nicht entspricht. Paulus war ein weiterer tapferer Jünger, der mutig verkündete: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Wahre Jünger vertreten den Herrn auch dann, wenn es nicht angenehm ist. Wahre Jünger möchten das Herz der Menschen berühren und nicht Eindruck schinden. Oft ist es weder angenehm noch bequem, für Christus einzutreten. Ich bin sicher, dass es bei Paulus so war, als er vor König Agrippa gerufen wurde, um sich zu rechtfertigen und seine Geschichte zu erzählen. Ohne zu zögern verkündete Paulus seinen Glauben mit solcher Macht, dass der furchterregende König eingestand, er sei fast überzeugt worden, ein Christ zu werden. Paulus' Antwort macht seinen Wunsch deutlich, dass die Menschen wirklich verstehen, was er zu sagen hatte. Er sagte König Agrippa, sein Wunsch sei, dass alle, die ihn hörten, nicht nur fast zu Christen, sondern alle zu Jüngern Christi werden sollten. Wer voll Klarheit spricht, kann das erreichen. Ich habe mich viele Jahre lang mit dem Bericht über Lehis Traum im Buch Mormon befasst. Das große und geräumige Gebäude war für mich immer der Ort, wo nur die Aufsässigsten wohnten. Das Gebäude war voller Menschen, die die Gläubigen verspotteten und mit dem Finger auf diejenigen zeigten, die an der eisernen Stange einem Symbol für das Wort Gottes festhielten und auf den Baum des Lebens ein Symbol für die Liebe Gottes zustrebten. Einige hielten dem Druck der Menschen, die sie verspotteten, nicht stand und gingen verloren. Andere entschieden sich, sich den Menschen im Gebäude anzuschließen. Hatten sie nicht den Mut, sich gegen die Kritik oder die Botschaften der Welt beherzt zu äußern? Wenn ich mir ansehe, wie sich die Welt heutzutage von Gott entfernt, glaube ich, dass das Gebäude immer größer wird. Viele finden sich in den Hallen des großen und geräumigen Gebäudes wieder und merken nicht, dass sie Teil dieser Kultur werden. Sie geben den Versuchungen und Botschaften häufig nach. Letzten Endes spotten sie dann auch oder schließen sich den Kritikern und Spöttern an. Jahrelang war ich der Meinung, dass sich die spottende Menge über die Art und Weise lustig machte, wie die Gläubigen leben. Aber die Stimmen aus dem Gebäude unserer Zeit haben einen anderen Klang und einen anderen Ansatz. Die Spötter versuchen oft, die einfache Botschaft des Evangeliums zu übertönen. Sie greifen einige Bereiche der Geschichte der Kirche an oder äußern heftige Kritik an einem Propheten oder einem anderen Führungsverantwortlichen. Sie greifen auch den Kern unserer Lehre selbst und die Gesetze Gottes an, die seit der Erschaffung der Erde gegeben sind. Wir, die Jünger Jesu Christi und Mitglieder seiner Kirche, dürfen die eiserne Stange nicht loslassen. Wir müssen die Trompete aus tiefster Seele klar erschallen lassen. Die einfache Botschaft ist: Gott ist unser liebevoller Vater im Himmel und Jesus Christus ist sein Sohn. Das Evangelium wurde in diesen letzten Tagen durch lebende Propheten wiederhergestellt und das Buch Mormon ist der Beweis. Den Weg zum Glücklichsein finden wir in der Grundeinheit der Familie, wie sie von unserem Vater im Himmel ursprünglich eingerichtet und offenbart wurde. Das ist die bekannte Melodie der Botschaft, die viele erkennen können, weil sie sie in ihrem vorirdischen Leben gehört haben. Es ist an der Zeit, dass wir als Heilige der letzten Tage Stellung beziehen und Zeugnis geben. Es ist an der Zeit, dass die Töne der Melodie des Evangeliums sich über den Lärm dieser Welt erheben. Auch ich gebe Zeugnis von der Botschaft des Erretters und Erlösers der Welt. Er lebt. Sein Evangelium wurde wiederhergestellt, und wir können uns in diesem Leben die Segnungen Glück und Frieden sichern, wenn wir seine Gebote befolgen und auf seinem Weg gehen. Dies ist mein Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
In einem PV-Lied, das ich sehr mag, heißt es: Alle Geschichten von Jesus höre ich so gern. Lies mir von ihm sie erzählen, treff ich den Herrn. Was auf dem Land und Wasser geschah, bitte erzähl mir, wie es einst war. Die Tradition einzuführen, unseren Kindern und unserer Familie Geschichten von Jesus zu erzählen, ist sicher ein sehr guter Beitrag dazu, zu Hause den Sabbat heilig zu halten. Ganz gewiss bringt dies einen besonderen Geist mit sich, und unsere Familie kann vom Beispiel des Erlösers lernen. Mir liegt viel daran, mich mit dem Leben Christi, der für mich und für uns alle alles hingegeben hat, zu beschäftigen und darüber nachzusinnen. Ich lese gern Schriftabschnitte über sein sündenfreies Leben. Und wenn ich davon gelesen habe, was er erlebt hat, schließe ich die Augen und versuche, mir diese heiligen Momente vorzustellen, die mich etwas lehren und die mich geistig stärken. Ich meine Momente wie diese. Als er auf die Erde spuckte, mit dem Speichel einen Teig machte, ihn dem Blinden auf die Augen strich und zu ihm sagte: Geh und wasche dich in dem Teich Schiloach. Der Mann gehorchte und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Als er die Frau heilte, die an Blutungen litt, und den Saum seines Gewandes berührte, weil sie glaubte, dass sie allein durch diese Berührung geheilt werde. Als er über das Wasser zu seinen Jüngern ging, als er mit den Jüngern auf dem Weg nach ihm ausging und ihnen den Sinn der Schrift erschloss. Als er den Menschen hier auf dem amerikanischen Kontinent erschien und sie hieß, zu ihm zu kommen und ihre Hände in seine Seite zu legen und die Nägel mal in seinen Händen und in seinen Füßen zu fühlen, damit sie wussten, dass er der Gott Israels und der Gott der ganzen Erde ist und für die Sünden der Welt getötet wurde. Ich freue mich sehr darüber, dass es Eltern gibt, die ihren Kindern Geschichten von Christus erzählen. Man kann es feststellen, wenn man Kinder in der Kirche bei PV-Darbietungen und bei anderen Gelegenheiten beobachtet. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mir von Christus erzählt haben. Ich sehe auch, wie das Beispiel, das der Heiland uns gegeben hat, meiner lieben Frau und mir hilft, unsere Kinder zu unterweisen. Mein Herz ist voll Freude, wenn ich sehe, dass meine Kinder ihren Kindern Geschichten von Christus erzählen. Das erinnert mich an eine meiner Lieblingsschriftstellen, nämlich 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 4. Da heißt es: Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Gilt das nicht auch für unsere Enkelkinder? Ich bin dankbar für die führenden Brüder der Kirche, die immer wieder über Christus sprechen, darüber, dass wir den Sabbat heilig halten sollen und dass wir jeden Sonntag zu Ehren des Heilands vom Abendmahl nehmen sollen. Der Sabbat und das Abendmahl werden zu einer viel größeren Freude, wenn wir uns mit den Geschichten von Christus befassen. So führen wir Traditionen ein, die unseren Glauben und unser Zeugnis stärken und außerdem unsere Familie schützen. Vor einigen Wochen beschäftigte ich mich noch einmal mit der Ansprache, die Präsident Russell M. Nelson bei der letzten Generalkonferenz hielt. Dabei sann ich über den Sabbat nach und verspürte eine tiefe Dankbarkeit für den Segen und den Vorzug, am Abendmahl teilnehmen zu können. Für mich ist das Abendmahl ein sehr feierlicher, heiliger und geistiger Moment. Ich genieße die Abendmahlsversammlung sehr. Als ich so nachdachte, las ich aufmerksam den Segen für das Brot und für das Wasser. Ich las die Abendmahlsgebete und dachte eingehend über sie und das heilige Abendmahl nach. Dabei ging ich in Gedanken und im Herzen die damit verbundenen Ereignisse durch. Ich beschäftigte mich eingehend mit jenem Tag, dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als Christus auf die Frage seiner Jünger, wo sie das Paschamahl vorbereiten sollten, erwiderte: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Ich versuchte mir vorzustellen, wie die Jünger das Essen kauften und sorgfältig den Tisch vorbereiteten, wo er an diesem besonderen Tag mit ihnen essen wollte. Ein Tisch für 13 Personen, für ihn und seine 12 Jünger, die er liebte. Ich musste weinen, als ich mir vorstellte, wie Christus, als er mit ihnen aß, verkündete: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Ich dachte an die betrübten Jünger, die ihn fragten: Bin ich es etwa, Herr? Und als Judas ihm die gleiche Frage stellte, antwortete er ruhig: Du sagst es. Ich sah Hände vor mir, die geheilt, getröstet, gestärkt und gesegnet hatten und nun das Brot brachen, als Jesus sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, füllte ihn mit Wein, sagte Dank und reichte ihm den Kelch mit den Worten: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In Gedanken sah ich die Jünger an, einen nach dem anderen, und erkannte in ihren Augen die Sorge um ihren Meister, den sie von Herzen liebten. Es war, als säße ich dort bei ihnen und beobachtete alles. Ich verspürte tiefen Schmerz. Mein Herz war voll Trauer und Kummer bei dem Gedanken, was er nun um meinetwillen erleiden würde. Ich war von dem unbändigen Wunsch beseelt, ein besserer Mensch zu werden. Reumütig und bekümmert wünschte ich mir inniglich, ich könnte wenigstens ein paar der Blutstropfen, die er in Gethsemane vergoss, aufhalten oder trocknen. Nun sann ich über das Abendmahl nach, von dem wir jede Woche zu seinem Gedächtnis nehmen. Dabei stellte ich über jedes Wort aus dem Segen für das Brot und für das Wasser Betrachtungen an. Ich machte mir viele Gedanken über die Worte und immer an ihn zu denken, im Segen für das Brot und dass sie wahrhaftig immer an ihn denken, im Segen für das Wasser. Ich dachte eingehend darüber nach, was es bedeutet, immer an ihn zu denken. Für mich bedeutet es, an sein vorirdisches Leben zu denken, als er diesen wunderschönen Planeten schuf, an seine schlichte Geburt zu denken, an die Krippe in Bethlehem in Judäa, wie er, gerade erst 12 Jahre alt, den Lehrern im Tempel predigte. Daran zu denken, wie er sich in die Wüste zurückzog, um sich auf sein irdisches Wirken vorzubereiten. Daran, wie er vor den Augen seiner Jünger verklärt wurde. Daran zu denken, wie er beim Abschiedsmahl mit seinen Jüngern das Abendmahl einführte. Wie er in den Garten Gethsemane ging und dort qualvoll für unsere Sünden, Schmerzen, Enttäuschung und Krankheiten litt, so dass er aus jeder Pore blutete. Daran zu denken, wie er noch immer in Gethsemane nach all dem Leid und der Qual mit einem Kuss von einem seiner Jünger, den er Freund nannte, verraten wurde. Wie er zum Verhör vor Pilatus und Herodes gebracht wurde, wie er gedemütigt, geschlagen und angespien und mit einer Peitsche, die ihm das Fleisch zerriss, gegeißelt wurde. Wie ihm brutal ein Kranz aus Dornen aufs Haupt gesetzt wurde. Daran zu denken, dass er sein Kreuz selbst nach Golgotha tragen musste und dass er dort ans Kreuz geschlagen wurde und jeglichen körperlichen und geistigen Schmerz erlitt. Wie er am Kreuz, erfüllt von Nächstenliebe, auf diejenigen sah, die ihn gekreuzigt hatten, die Augen zum Himmel erhob und flehte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Daran zu denken, dass er in dem Wissen, dass er seine Mission, die Menschheit zu erretten, vollendet hatte, seinen Geist in die Hände seines Vaters, unseres Vaters legte. An seine Auferstehung zu denken, die auch unsere Auferstehung sicherstellt und uns die Möglichkeit gibt, für alle Ewigkeit bei ihm zu leben, abhängig von unseren Entscheidungen. Außerdem gehört dazu, über das Abendmahlsgebet nachzusinnen, über die bedeutungsvollen Worte dieses Gebets, darüber, wie wunderbar es ist, was uns beim Segnen des Abendmahls verheißen wird, nämlich, dass sein Geist immer mit uns sein wird, wenn wir immer an ihn denken. Ich glaube, dass der Herr seinen eigenen Zeitplan hat, wann er uns Offenbarung gibt. Das ist mir deutlich bewusst geworden, als ich Kohelet Kapitel 3, Verse 1 bis 6 gelesen habe, nämlich, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Suchen, eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Das Abendmahl ist außerdem eine Zeit, in der der Vater im Himmel uns über das Sühnopfer seines geliebten Sohnes, unseres Erretters Jesus Christus, belehren kann. Und wir Offenbarung darüber empfangen können. Es ist eine Zeit anzuklopfen, dann wird euch geöffnet. Eine Zeit, um Erkenntnis zu bitten und sie zu empfangen. Es ist Zeit, dass wir Gott andächtig um diese Erkenntnis bitten. Wenn wir es tun, werden wir diese Erkenntnis zweifellos erlangen und sie wird sich in unserem Leben als reicher Segen erweisen. Der Sabbat, das Abendmahl und alles, was es bedeutet, liegen mir sehr am Herzen. Ich liebe den Erretter mit ganzer Seele. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik am heutigen Morgen, wie sie immer für die schöne Musik sorgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Lied »Der Geist aus den Höhen«. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Cheryl A. Asplin, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass ich am heutigen Sabbat mit Ihnen gemeinsam an dieser Generalkonferenz in der Kirche des Herrn teilnehmen kann. Wie Sie verspüre auch ich den Geist, der bezeugt, dass die Worte, die wir hier vernommen haben, wahr sind. Heute möchte ich in Ihnen den Wunsch und die Entschlossenheit wecken, noch mehr auf die Gabe Anspruch zu erheben, die jedem von uns nach der Taufe verheißen wurde. Bei der Konfirmierung wurde uns gesagt, empfange den Heiligen Geist. Von diesem Augenblick an hat sich unser Leben für immer verändert. Wenn wir seiner würdig leben, können wir den Geist bei uns haben. Und zwar nicht nur hin und wieder, sondern jederzeit, so wie heute bei diesen wunderbaren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Der Verheißung im Abendmahlsgebet entnehmen wir, wie das zugeht. O Gott, ewiger Vater, wir bitten dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, segne und heilige dieses Brot für die Seele all derer, die davon nehmen, damit sie zum Gedächtnis des Leibes deines Sohnes essen und dir, o Gott, ewiger Vater, bezeugen, dass sie willens sind, den Namen deines Sohnes auf sich zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote, die er ihnen gegeben hat, zu halten. Und darauf folgt die herrliche Verheißung, damit sein Geist immer mit ihnen sei. Den Geist immer mit uns zu haben, bedeutet, dass wir im täglichen Leben vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden. So kann der Geist uns beispielsweise vor der Versuchung warnen, etwas Böses zu tun. Allein schon aus diesem Grund ist verständlich, weshalb den Knechten des Herrn daran liegt, in uns den Wunsch zu stärken, in der Abendmahlsversammlung Gott zu verehren. Wenn wir glaubensvoll vom Abendmahl nehmen, kann der Heilige Geist uns und unsere Lieben vor Versuchungen bewahren, die in zunehmender Intensität und Häufigkeit auf uns einstürmen. Wenn wir den Heiligen Geist bei uns haben, wird das Gute für uns anziehender und Versuchungen haben weniger Reiz. Das an sich sollte schon genügen, in uns den festen Entschluss zu wecken, der ständigen Gegenwart des Geistes würdig zu bleiben. So wie uns der Geist gegen das Böse wappnet, verleiht er uns auch die Macht, zwischen wahr und unwahr zu unterscheiden. All die Wahrheiten, die wirklich zählen, lassen sich nur durch Offenbarung von Gott beweisen. Der menschliche Verstand und der Einsatz der fünf Sinne reichen nicht. Wir leben in einer Zeit, da selbst den Weisesten die Unterscheidung zwischen Wahrheit und raffinierter Täuschung schwerfällt. Dem Apostel Thomas, der einen greifbaren Beweis für die Auferstehung des Heilands haben und folglich dessen Wundmale berühren wollte, erklärte der Herr, dass Offenbarung einen zuverlässigeren Beweis darstellt. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jede Wahrheit, die den Weg zu Gott zurückweist, wird durch den Heiligen Geist bestätigt. Wir können nicht in diesen Wald gehen und zusehen, wie Gott Vater und sein Sohn sich dem jungen Joseph Smith kundtun. Anhand von Beweisstücken oder logischen Argumenten lässt sich nicht nachweisen, dass Elia wie verheißen gekommen ist und die Priestertumsschlüssel überbracht hat, die der lebende Prophet heute innehat und ausübt, nämlich Thomas S. Monson. Solche Wahrheiten werden einem Sohn oder einer Tochter Gottes bestätigt, wenn sie ihren Anspruch auf den Heiligen Geist geltend gemacht haben. Da uns jederzeit Unwahrheiten und Lügen vorgesetzt werden können, muss der Geist der Wahrheit ständig auf uns Einfluss haben, um uns jeden Anflug von Zweifel zu ersparen. George Q. Cannon, seinerzeit Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, gab uns den dringenden Rat, stets danach zu streben, dass der Geist mit uns ist. Er verhieß uns etwas, was auch ich Ihnen verheiße. Wenn wir dieses Ziel verfolgen, wird es uns niemals an Erkenntnis der Wahrheit mangeln. Wir werden niemals voll Zweifel oder im Dunkel sein, und unser Glaube wird stark und unsere Freude voll sein. Wir sind auf diese ständige Hilfe, die uns zuteil wird, wenn wir den Heiligen Geist als Begleiter haben, noch aus einem weiteren Grund angewiesen. Jemand, der uns nahesteht, könnte unerwartet sterben. Es ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass wir wirklich einen liebevollen Vater im Himmel und einen auferstandenen Erretter haben, was uns beim Tod eines geliebten Menschen Hoffnung und Trost spendet. Dieses Zeugnis muss in uns wach sein, wenn ein Todesfall eintritt. Wir brauchen den Heiligen Geist also aus vielerlei Gründen als ständigen Begleiter. Auch wenn wir uns danach sehnen, ihn stets bei uns zu haben, wissen wir doch aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so einfach ist. Wir alle denken, sagen oder tun im täglichen Leben so manches, was den Geist beleidigen kann. Der Herr hat gesagt, der Heilige Geist werde unser ständiger Begleiter sein, wenn unser Herz voll Nächstenliebe ist und Tugend immerfort unsere Gedanken ziert. Ich möchte jedermann Mut machen, der Mühe hat, den hohen Maßstäben gerecht zu werden, die einzuhalten sind, damit einem der Geist als Begleiter gegeben wird. Sie haben ja bisweilen bereits den Einfluss des Heiligen Geistes verspürt. Vielleicht auch heute. Betrachten Sie diese Augenblicke der Inspiration als Samenkörner des Glaubens, wie einmal es beschreibt. Pflanzen Sie sie ein. Dazu müssen Sie die Eingebung befolgen, die Sie erhalten. Die wertvollste Eingebung ist, wenn Sie erkennen, was der Herr von Ihnen erwartet. Wenn es darum geht, den Zehnten zu zahlen oder einen Freund zu besuchen, der Kummer hat, dann machen Sie das. Was es auch sei, handeln Sie. Wenn Sie Ihre Bereitschaft zu gehorchen beweisen, lässt der Geist Sie durch weitere Eindrücke wissen, was Sie sonst noch für Gott tun können. Und wenn sie dann gehorsam sind, häufen sich die Eingebungen des Geistes und sie kommen der ständigen Begleitung immer näher. Ihre Fähigkeit, das Rechte zu wählen, nimmt zu. Sie können erkennen, ob eine Eingebung zum Handeln vom Geist kommt oder den eigenen Wünschen entspringt. Wenn die Eingebung mit dem übereinstimmt, was der Erlöser und seine lebenden Propheten und Apostel verkünden, dann können sie ihr beruhigt folgen. Dann schickt ihnen der Herr seinen Geist als Beistand. Wenn sie zum Beispiel die Eingebung empfangen, den Sabbat heilig zu halten, und das gilt vor allem dann, wenn das schwierig erscheint, sendet Gott ihnen seinen Geist zu Hilfe. Mein Vater hat diese Art Hilfe erhalten, als er sich vor Jahren beruflich in Australien aufhielt. Am Sonntag war er ganz allein und wollte doch so gern vom Abendmahl nehmen. Er konnte aber nicht in Erfahrung bringen, wo die Versammlungen der Kirche stattfanden. Also zog er zu Fuß los. An jeder Kreuzung betete er, welche Richtung er nun einschlagen solle. Nachdem er eine Stunde lang gelaufen und um die Ecken gebogen war, blieb er stehen und betete noch einmal. Er hatte das Gefühl, er solle in eine bestimmte Straße einbiegen. Schon bald hörte er aus dem Erdgeschoss eines Wohnblocks Gesang erklingen. Er schaute durch das Fenster und sah ein paar Leute vor einem Tisch sitzen, über den eine weiße Tischdecke gebreitet war. Das Abendmahlsgeschirr stand darauf. Für sie ist das vielleicht nichts Besonderes, aber mein Vater fand es wunderbar. Er wusste, dass die Verheißung aus dem Abendmahlsgebet in Erfüllung gegangen war. Immer an ihn zu denken und seine Gebote, die er ihnen gegeben hat, zu halten, damit sein Geist immer mit ihnen sei. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie mein Vater einmal betete und anschließend ausführte, was der Geist ihm als Gottes Willen kundtat. Dabei ist er all die Jahre über geblieben, so wie auch Sie und ich dabei bleiben werden. Nie sprach er über seine geistige Gesinnung. Stattdessen übernahm er immer wieder kleinere Aufgaben für den Herrn. Wenn eine Gruppe Mitglieder ihn bat, einen Vortrag zu halten, tat er ihnen den Gefallen. Es spielte keine Rolle, ob er 10 oder 50 Zuhörer hatte oder ob er schon ziemlich müde war. So oft er vom Geist dazu gedrängt wurde, gab er Zeugnis vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und von den Propheten. Seine höchste Berufung in der Kirche war Hoher Rat im Pfahl Bonneville, wo er auf der Farm des Pfahles Unkraut jätete. Er war auch Sonntagsschullehrer. Über all die Jahre war der Heilige Geist, wann immer er ihn brauchte, sein Begleiter. In einem Krankenhauszimmer stand ich neben meinem Vater. Meine Mutter, mit der er 41 Jahre lang verheiratet gewesen war, lag dort auf dem Bett. Stundenlang hatten wir bei ihr gewacht. Nun bemerkten wir, wie der schmerzverzerrte Ausdruck aus ihrem Gesicht wich. Die Finger, zuvor zur Faust geballt, entspannten sich. Ihre Arme sanken neben ihr nieder. Die jahrzehntelangen Schmerzen im Kampf gegen den Krebs verebbten. Friede breitete sich über ihre Züge aus. Sie tat mehrere kurze Atemzüge, rang kurz nach Luft und lag dann still. Wir warteten noch eine Weile, ob vielleicht noch ein Atemzug käme. Schließlich sagte mein Vater leise: "Jetzt ist ein kleines Mädchen heimgekehrt." Er vergoss keine Tränen, denn der Heilige Geist hatte ihm schon lange zuvor ein klares Bild davon verschafft, wer sie war, woher sie kam, was aus ihr geworden war und wohin ihr Weg sie führte. Der Geist hatte ihm viele Male Zeugnis gegeben vom liebevollen Vater im Himmel, vom Erretter, der die Macht des Todes überwunden hatte, und von der Gültigkeit ihrer Tempelsiegelung, die ihre Kinder mit einschloss. Der Geist hatte ihm schon lange zuvor versichert, dass sie wegen ihrer Güte und ihres Glaubens würdig war, in ihre himmlische Heimat zurückzukehren, wo man sich an sie als ein Kind der Verheißung erinnern und sie mit Anerkennung aufnehmen würde. Für meinen Vater war dies mehr als nur ein Hoffnungsschimmer. Durch den Heiligen Geist war es für ihn Gewissheit geworden. Manch einer mag nun einwenden, dass seine Worte und seine Vorstellung von einer himmlischen Heimat nur Wunschdenken seien und sein Urteilsvermögen durch den Verlust seiner Frau getrübt gewesen sei. Er aber hatte die ewig gültige Wahrheit auf die einzig mögliche Weise erkannt. Er war Wissenschaftler und hatte sein ganzes Leben lang in der physischen Welt nach der Wahrheit geforscht. Seine Anwendung wissenschaftlicher Methoden hatte ihm die Anerkennung der Kollegen in aller Welt eingebracht. Ein Großteil seiner Leistungen auf dem Gebiet der Chemie beruhten darauf, dass er vor seinem inneren Auge gesehen hatte, wie sich Moleküle bewegen und dies dann durch Laborversuche nachgewiesen hatte. Um aber die Wahrheiten zu erkennen, die für ihn und uns am allerwichtigsten sind, hatte er sich einer anderen Methode bedient. Nur durch den Heiligen Geist können wir Menschen und Ereignisse so sehen, wie Gott sie sieht. Auch im Krankenhaus verließ ihn diese Gabe nach dem Tod seiner Frau nicht. Wir packten die Sachen meiner Mutter zusammen und machten uns auf dem Weg zum Auto. Doch bei jeder Krankenschwester und jedem Arzt blieb mein Vater stehen und bedankte sich. Ich weiß noch, dass ich lieber rasch heimgefahren wäre, um ungestört zu trauern. Heute ist mir klar, dass mein Vater damals etwas wahrgenommen hatte, was ihm nur der Heilige Geist kundgetan haben konnte. Er sah in diesen Leuten Engel, die Gott ausgesandt hatte, um über seine liebe Frau zu wachen. Sie selbst mögen in sich nur Krankenhauspersonal gesehen haben, doch mein Vater dankte ihnen im Namen des Erretters. Der Einfluss des Heiligen Geistes wirkt auch dann noch in ihm fort, als wir beim Haus meiner Eltern angekommen waren. Ein paar Minuten lang unterhielten wir uns im Wohnzimmer. Dann entschuldigte sich mein Vater und ging hinüber ins Schlafzimmer. Kurz darauf kam er mit einem Lächeln auf den Lippen wieder. Er gesellte sich zu uns und sagte leise: "Ich hatte Sorge, dass Mildred vielleicht ganz allein in der Geisterwelt ankommt. Ich dachte, sie kommt sich in der großen Menge vielleicht etwas verloren vor." Und dann sagte er heiter: "Ich habe gerade gebetet. Ich weiß jetzt, dass es Mildred gut geht. Meine Mutter war dort, um sie willkommen zu heißen." Ich musste schmunzeln, denn ich stellte mir bei diesen Worten meine Großmutter vor, wie sie auf ihren kurzen Beinen durch die Menge eilte, um rechtzeitig da zu sein und ihre Schwiegertochter zu begrüßen und zu umarmen. Ein Grund, weshalb mein Vater um diesen Trost betete und ihn auch erhielt, ist der, dass er schon seit seiner Kindheit immer voll Glauben gebetet hatte. Er war es gewohnt, dass ihm Antworten ins Herz drangen. die ihn trösteten und ihm dann den Weg wiesen. Er hatte jedoch nicht nur die Angewohnheit zu beten, sondern war auch mit den Heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten vertraut. Dadurch erkannte er die vertrauten Einflüsterungen des Geistes, die auch sie heute gefühlt haben. Die Begleitung durch den Geist hatte ihn nicht nur getröstet und ihm den Weg gewiesen. Sie hatte ihn durch das Sühnopfer Jesu Christi auch gewandelt. Wenn wir die Verheißung annehmen und den Geist immer bei uns haben, dann kann der Erretter uns die Reinigung gewähren, die für das ewige Leben die größte aller Gaben unabdingbar ist. Sie erkennen die Worte des Erlösers. Dies nun ist das Gebot: Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir, und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Mit diesen Geboten geht die Verheißung des Herrn einher, und nun wahrlich, wahrlich, ich sage dir, setze dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu führt, Gutes zu tun. Ja, gerecht zu handeln, demütig zu wandeln, rechtschaffen zu richten. Und dies ist mein Geist. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich werde dir von meinem Geist geben, der dir den Verstand erleuchten wird und der dir die Seele mit Freude erfüllen wird. Ich gebe ihnen mein Zeugnis, dass Gott Vater lebt, dass der auferstandene Jesus Christus seine Kirche führt, dass Präsident Thomas S. Monson sämtliche Schlüssel des Priestertums innehat und dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und ihre demütigen Mitglieder durch Offenbarung vom Heiligen Geistes geleitet und getragen werden. Von diesen neu berufenen Männern, die zu uns als Zeugen des Herrn Jesus Christus gesprochen haben und als Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel, bezeuge ich, dass ich weiß, dass der Geist Präsident Monson offenbart hat, sie zu berufen und dass sie so von Gott berufen sind. Ich bezeuge, dass wenn sie ihrem Zeugnis Beachtung schenken, dann wird der Geist ihnen bestätigen, was sie sagen. Ich unterstütze sie, ich liebe sie und ich weiß, der Herr liebt sie und stützt sie in ihrem Dienst. Und dies tue ich und sage ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
And Our Heavenly Father.
Lieber Vater im Himmel, dieses schöne Lied hat uns daran erinnert, wie dankbar wir sind für die Wiederherstellung, für das Wissen, für die Kraft Gottes, die überall zu finden ist. Wir danken dir für die inspirierten Botschaften, die wir gehört haben, von denen, die nach deinem Willen gesucht haben. Wir danken dir für unseren lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson, für seinen liebevollen Rat an uns. Wir sind so gesegnet und dankbar, dass wir in einer Zeit leben, wo Propheten und Aposteln auf dieser Erde zu uns sprechen. Wir beten für sie und auch für ihre Familien. Bitte hilf uns, darüber nachzudenken, über das, was wir gehört haben, und das umzusetzen und uns zu bemühen, dass wir die Macht Christi, die uns reinigt und heiligt, bei uns zu haben. Und dass wir so sind, wie du uns haben möchtest. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 108th.
Dies war eine Übertragung von der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.